Christus ist auferstanden. Amen. Amen, ihr Lieben. Das ist der Grund, warum wir uns heute treffen, warum wir zusammenkommen, um sonntags Gottesdienst zu feiern, weil Christus für uns am Kreuz gestorben ist und weil er am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und weil er lebt, leben auch wir. Amen. Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, lasst uns niemals in irgendeine Routine kommen oder so, sondern lasst uns jede Woche darüber bewusst werden, warum wir hier eigentlich zusammenkommen. Wir kommen zusammen, um dem Ehre zu geben, der sich für uns hingegeben hat. Halleluja. Wir sind ein priesterliches Volk. Wir sind dazu berufen, ein Volk von Königen und Priestern zu sein. Und als Leviten kommen wir zusammen, um unserem Gott ein Opfer darzubringen. Mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Leben. Wir sind dazu berufen, ein lebendiges Schlachtopfer zu sein. Aber wir dürfen auch Woche für Woche zusammenkommen, um Gott nochmal auf eine besondere Art und Weise Anbetung darzubringen. Amen. Bevor ich zur Lehre komme, habe ich so ein bisschen Input, sage ich mal, für uns als Gemeinde. Und genau, ich will euch da einfach so ein bisschen da mit reinnehmen, was wir gerade so wahrnehmen, was jetzt so als nächstes dran ist und so weiter. Und genau, wir werden jetzt gleich über ein paar Sachen übereinstimmen im Gebet. Vielleicht lese ich da kurz was aus der Bibel vor, was das angeht. In Matthäus 18, ab Vers 19, da heißt es: Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, Gott sei Dank, hier sind mehr als zwei Leute zusammen. Genau, also weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, sag mal bitten. Ihr Lieben, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. So soll ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ihr Lieben, da liegt eine extreme Kraft darin, dass wir zusammenkommen, dass wir gemeinsam über den Willen Gottes übereinstimmen. Da liegt Kraft drin, dass wir zusammenkommen. Das ist wieder die alte Rede, die aber niemals irgendwie alt oder überfällig wird oder so, sondern die immer wichtig ist. Wir können Christus nicht alleine nachfolgen. Wenn du sagst, ja, Christus ist okay, aber ich gehe halt alleine durchs Leben, ja, toll, dann verpasst du was. Dann verpasst du was, weil das ist ein göttliches Geheimnis, dass da irgendwie nochmal eine besondere Kraft darin liegt, weil wir in Gemeinschaft unterwegs sind. Und das ist eine Kraft, das ist eine Durchschlagkraft, die hast du nicht in deinem Glaubensleben, wenn du dir irgendwie einbildest, ohne Gemeinde durchs Leben zu gehen. Und wenn ich Gemeinde meine, dann meine ich wirklich Gemeinschaft, Familienleben, dass du dich pflanzt. Wir können nur Frucht bringen, wenn wir gepflanzt sind im Hause des Herrn. Und wenn wir im Willen Gottes beten, dann dürfen wir diese Gewissheit haben, dass wir empfangen werden, weil es macht ja Sinn, oder? Es ist ja der Wille Gottes und der Gott will ja seinen Willen vollbringen, aber da liegt halt so eine wunderbare Kraft im Gebet, weil Gott bewirkt die Dinge, aber er will mit uns darin kooperieren und das machen wir, indem wir Fürbitte tun, weil Fürbitte, da geht es nicht darum, dass wir als Weisen jetzt zu ihm kommen und betteln, sondern Fürbitte ist ein Ausdruck von Intimität, weil bei Fürbitte geht es darum, dass wir uns eins machen mit dem Herzschlag Gottes, dass wir an seiner Brust ruhen und sein Herzschlag zu unserem Herzschlag wird. Und dass wir dann aus dieser Zerbrochenheit, weil wir unser Herz dann zerbrochen für die Dinge, die sein Herz brechen. Unser Herz wird davon bewegt, was sein Herz bewegt. Und aus dieser Intimität, aus dieser Gemeinschaft mit Christus heraus, fangen wir dann an, Fürbitte zu tun, fangen wir dann an zu beten für die Dinge, die sein Herz bewegen, für die Dinge, die seinem Willen entsprechen. Und wenn wir dann diese Gebete vor seinen Thron bringen, dann wird er diese Gebete erhören und das führt dann dazu, dass sein Wille auf Erden geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Das führt dann dazu, dass der Himmel hereinbricht und Gottes Herz schlägt für was? Am allermeisten für Menschen. Christus ist für Menschen gestorben. Das heißt, einer der primären Anliegen, eigentlich für die wir immer Fürbitte tun, ist, dass der Missionsauftrag erfüllt wird. Aus Liebe zu Christus und aus Liebe unseren Mitmenschen gegenüber. Maranatha, was bedeutet Maranatha? Aramäisch, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus. Wend dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm Maranatha. Und jetzt zu dem, den du ignoriert hast auch, Maranatha. Ihr Lieben, das ist eine Botschaft der Freude. Der Herr wird wiederkommen. Aber der Herr wird erst dann wiederkommen, wenn alle gehört haben, wenn das Evangelium überall verkündigt wurde. Das heißt, wenn wir das ernst meinen, Maranatha, dann gehen wir in alle Welt hinaus und verkündigen das Evangelium, machen Nationen zu Jüngern. Und man macht Nationen zu Jüngern, indem man Gemeinden gründet, indem man Menschen das Evangelium verkündigt. Sie bekehren sich, man tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Heute hatten wir wieder Taufe. Halleluja. Amen. Vor zwei Wochen hatten wir auch Taufe und wir werden dazu hinkommen, dass wir jede Woche Taufe haben, dass wir jeden Tag Taufe haben werden, weil Leute, es gibt keine Zeit zu verlieren. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wisst ihr, was in Sprüchen steht? Ich sag's euch. Wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande macht. Leute, es ist Erntezeit. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Der Herr will wiederkommen. Jetzt ist die Zeit zu arbeiten. Jetzt ist die Zeit, die Ernte einzufahren. Es ist nicht die Zeit zu schlafen. Nein, es ist die Zeit zu säen und zu ernten. Es ist die Zeit, den Missionsauftrag zu erfüllen, aus diesem Maranatha-Schrei heraus. Es ist Zeit, in jeder Ecke Gemeinde zu gründen. Es ist Zeit, dass wir in Deutschland sehen, wie es an jeder Ecke, so wie es an jeder Ecke eine Bäckerei gibt, wo es ja physisches Brot gibt, dass es an jeder Ecke eine Kirche gibt, eine Ortsgemeinde gibt, wo es lebendiges Brot vom Himmel gibt, wo Menschen wahrhaftig genährt werden. Es ist Zeit, dass überall in Deutschland das Evangelium verkündigt wird, überall Menschen sich bekehren, überall Menschen geheilt, befreit werden, im Heiligen Geist getauft werden, dass Christus in Deutschland und durch Deutschland den Lohn für sein Leiden empfängt. Amen. Und wir wollen mit allem, was wir sind und mit allem, was wir tun, unseren Teil dazu beitragen, dass der Missionsauftrag erfüllt wird. Wir heißen nicht ohne Grund Maranatha. Wir heißen nicht ohne Grund Maranatha. Nein, wir nehmen das sehr ernst und deshalb wollen wir unseren Teil dazu beitragen, so gut wie möglich an jeder Ecke eine Gemeinde zu gründen, bis an die Enden der Welt zu gehen. Wir fangen in unserem Jerusalem an. Das heißt, wir fangen in München an. Wir werden in die verschiedenen Stadtteile gehen, etc. Wir werden in die Umgebung gehen, nach Judäa, nach Samaria und letzten Endes in die Nationen der Welt, bis an die Enden der Welt. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir nach Asien rein, dann müssen wir in den Nahen Osten rein, dann müssen wir bis nach Japan rüber durch, weil dort die meisten unerreichten Menschen leben. Und ich will dich einladen, leg dein Leben auf den Altar. Wir haben keine Aktien in diesem Leben, es geht einzig und allein um den Herrn. Alles, was wir sind und alles, was wir haben, gehört dem Herrn. Und wir sind dazu berufen, einfach nur gute Verwalter von den Dingen zu sein, die er uns anvertraut hat. Unsere Zeit, unsere Aufmerksamkeit, unser Fokus, unsere Gaben, unsere Talente, unser Geld, alles, was wir haben, es dient dazu, auf dieser Seite der Ewigkeit, dass wir die Braut Jesu versorgen, dass wir die Braut Jesu nähren, dass wir den Weg des Herrn bereiten. Lass uns eine Generation sein von Johannes den Täufern. Lass uns Freunde des Bräutigams sein, die dem Herrn eine würdige, heilige Braut vorbereiten hier auf Erden. Und es ist der Wille Gottes, dass alle Menschen gerettet werden. Da gehören noch so viele zur Braut Jesu dazu, die noch das Evangelium hören müssen. Deshalb, lass uns gemeinsam an die Arbeit gehen. Lass uns gemeinsam die Ernte einfahren. Lass uns jede Woche Taufen feiern und Menschen zu Jüngern machen in den Live-Groups. Lass uns überall Live-Groups starten, in allen möglichen Städten in Deutschland und in der Welt. Lass uns daraus Gemeinden gründen. Die erste entsteht jetzt schon in Landshut. Wir etablieren dort jetzt gerade eine Community und kümmern uns darum und beten und werden dort jetzt Live-Groups etablieren und dann werden wir dort einen Campus starten und eine Gemeinde gründen, richtig, und alles weitere. Und the Lord is on the move. Hört sich das gut an? Amen. Ihr Lieben, nächste Woche geht's weiter, das Vision Monday am 27. Sei unbedingt dabei, bring deine Freunde mit ein und ihr Lieben, sei ein Erntearbeiter. Die Ernte ist groß, aber der Herr spricht, dass es wenige Arbeiter gibt. Und deshalb sollen wir den Herrn der Ernte bitten, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Deshalb sei kein Sohn, der Schande macht. Tritt nicht irgendwann vor den Thron Gottes. Und Leute, wir werden uns alle dafür rechtfertigen müssen, wie wir mit dem umgegangen sind, was uns anvertraut wurde. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird viel verlangt werden. Und ich sage euch was, es gibt kaum eine Community auf dieser Welt, eine Gemeinde auf dieser Welt, der so viel anvertraut wurde wie der deutschen Kirche. Wir haben so viele Ressourcen, wir haben so viel Bildung, wir haben so viele Möglichkeiten, wir leben in Freiheit. Ich wüsste nicht, wem mehr anvertraut ist als uns. Wir werden uns dafür rechtfertigen müssen. Deshalb lass uns an die Arbeit gehen. Lass uns unsere Zeit nicht verschwenden. Lass uns unsere Kraft nicht mit irgendwelchen vergänglichen irdischen Dingen verschwenden, sondern lass uns danach trachten, was droben ist. Lass uns eternity-driven sein. Lass uns Schätze im Himmel sammeln, ihr Lieben. Lass uns Soldaten Christi sein und den Siegeskranz erringen. Lass uns den guten Kampf kämpfen. Lass uns nicht schlafen, sondern lass uns wachsam sein. Im Gebet, im Fasten. Lass uns hart arbeiten, damit der Herr verherrlicht wird. Es geht in diesem Leben nicht um uns. Es geht darum, dass Christus, dass das Lamm, das geschlachtet wurde, den Lohn für sein Leiden empfängt. Amen? Amen? Und ihr Lieben, das hängt natürlich auch mit konkreten Schritten zusammen und ich will da einfach euch ganz kurz nochmal mit reinnehmen und dann werden wir einfach ein paar Sachen im Gebet aussprechen und darin übereinstimmen. Und ich lese vielleicht kurz einen Vers aus 1. Chronik, Kapitel 23. Da heißt es, so habe nun, oder beziehungsweise 25, denn David sprach, der Herr, der Gott Israels, hat seinem Volk Ruhe gegeben und er wird auf ewig in Jerusalem wohnen. So habe nun die Leviten die Wohnung mit allen Geräten, die zu ihrem Dienst gehören, nicht mehr zu tragen. Die Leviten, das war der Priesterstamm, und es ist immer ein Schatten, was, wenn wir über die Leviten lesen, dann ist das immer ein Bild für uns als Gemeinde, weil wir heute ein ganzes Volk, eine ganze Gemeinde von Königen und Priestern sind. Deshalb, was über die Leviten steht in der Bibel, das ist immer auch ein prophetisches Bild oder eine Instruktion geistlich für uns, für jeden Christen. Und hier geht es eben darum, dass eben die Leviten, die Geräte zu ihrem Dienst nicht mehr tragen müssen. Aktuell ist es ja immer so, dass wir hier Sonntag für Sonntag eben aufbauen und hier die Infrastruktur schaffen. Und ihr Lieben, hier aufzubauen, das ist ein priesterlicher Dienst. Das ist auch in diesem Kapitel, lesen wir davon, dass nur ein Bruchteil der Leviten letztendlich Worship gemacht haben, musikalischen, sondern dass die allermeisten einfach mit der Infrastruktur, sage ich mal, beschäftigt waren. Und das ist ein priesterlicher Dienst, diese Infrastruktur hier zu schaffen, damit wir Gott begegnen und Menschen Gott begegnen, Menschen in seine Gegenwart kommen und Errettung erfahren. Aber ich empfinde irgendwie so im Geist, dass der Herr durch diese Stelle zu uns sprechen möchte, dass jetzt eine Season kommt, wo fürs Nächste erstmal wir eben nicht mehr immer auf- und abbauen müssen, sondern dass wir diese Zeit, die wir mit dem Auf- und Abbau verbringen, für andere Dinge einsetzen können. Und ihr Lieben, München hat eine Berufung als Antiochien, das wurde uns jetzt letztens auch nochmal aus Uganda zum Beispiel auch zugesprochen. Antiochien, das ist ein Bild für als Katalysator für Mission, weil aus Antiochien sind Paulus und Barnabas ausgesandt worden und sind in die Mission gegangen und so weiter und war eine internationale Community, und können wir irgendwann nochmal genauer darauf eingehen, aber das passt sehr gut zu uns hier in München, weil wir als Gemeinde München, nicht nur Maranatha, aber als allgemeine Gemeinde München, eine sehr internationale Gemeinde sind in der Global City, und wir haben diese Berufung, dass hier Nationen zusammenkommen, damit wieder Männer und Frauen Gottes in die Nationen ausgehen, um die Nationen der Welt zu erreichen und das Reich Gottes, den Sieg des Kreuzes voranzutreiben. Und ich glaube, ein Schlüssel dafür wird jetzt eben in dieser nächsten Season sein, dass wir wirklich auf einem neuen Level, auch logistisch gesehen, unser Headquarter hier in München eben etablieren, als Antiochien, auch als Maranatha, dass wir unseren Teil dazu beitragen, als Münchner Gemeinde, dass das hier wirklich ein Headquarter wird, aus dem ganz, ganz viele Gemeinden in Deutschland, in Europa und in der ganzen Welt, auf allen Kontinenten eben gegründet werden. Und Teil von diesem Headquarter gehört einfach, dass wir einen Ort haben, wo wir 24/7 zusammenkommen können, wo wir uns versammeln können und so weiter. Kurz damit ihr wisst, was wir hier vor Augen haben. Es geht darum, dass wir ein Office haben, wo wir unter der Woche Bibelschule machen können, wo wir Prayer Rooms haben, wo wir Fürbitte tun können, wo wir Meetings haben können, wo wir Leute zurüsten können und ausbilden können, wo wir vielleicht dann eine Bibelschule starten können, wo wir Leute nochmal wirklich intensiver ausbilden können, und wo wir vielleicht direkt auch eine Location haben, wo wir auch Gottesdienst feiern können. Und wenn es um Gottesdienste geht, ihr Lieben, ist es so, 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 so wichtig, dass wir jetzt wirklich das angehen, dass wir Räumlichkeiten finden, die familiengerecht sind. Weil Christus spricht, lass die Kinder zu mir kommen. Amen. Preist den Herrn für alle Kinder, die jetzt schon kommen. Aber ihr Lieben, wir müssen auch einfach unseren Teil dazu beitragen, dass es für Familien einfach easy ist, seine Kinder mitzubringen. Deshalb müssen wir ein Kids Ministry starten, und für Kids Ministry brauchen wir die entsprechenden Räumlichkeiten. Macht Sinn, oder? Lass die Kinder zu mir kommen. Und deshalb haben wir ein Office vor Augen, was mitten in der Stadt liegt, was über den Dächern Münchens ist, wo wir einfach schön viel Platz haben, wo wir Räumlichkeiten haben, wo wir unter der Woche Vollgas arbeiten können und Gemeinden gründen können, strategisch vorgehen können etc., was dann wirklich so ein Hub wird für die Nationen. Und wo wir auch Gottesdienste erstmal noch feiern können, weil Fakt ist auch der, Leute, abgesehen von der Familienfreundlichkeit und ihr Lieben, lasst uns immer drauf schauen, was Gott tut. Lasst uns immer dankbar sein. Das Filmcasino hier, das war eine Tür, die Gott aufgemacht hat. Preist den Herrn dafür. Mitten in der Stadt. Wir dürfen mitten in der Stadt hier einen Thron der Anbetung etablieren etc. Das war für diese Season jetzt genau das Richtige, genau dran. Aber ich meine, es ist ja auch schon absehbar, rein jetzt auch vom Platz her und so, dass wir nächstes Jahr spätestens was Größeres brauchen werden. Und deshalb gehen wir das Ganze an, aber wir brauchen eben auch was Familienfreundliches. Und genau deshalb haben wir eben ein Office vor Augen, wo wir uns auch unter der Woche versammeln können, um alles Mögliche voranzutreiben, aber wo wir auch für die nächste Season Gottesdienste feiern können, Familiengottesdienste, wo wir Räumlichkeiten haben für die Kids, damit auch die Kids discipled werden. Weil ihr Lieben, bei Kids Ministry geht es nicht darum, dass Kinder einfach betreut werden, damit die Erwachsenen im Gottesdienst zuhören können. Nein, es geht darum, dass Kinder von klein auf den Herrn Jesus Christus kennenlernen, dass sie von klein auf lernen, den Heiligen Geist wahrzunehmen und zu verspüren und ihm zu folgen, dass sie von klein auf lernen, für die Kranken zu beten, das Evangelium zu verkündigen. Es geht in allen Generationen um Jüngerschaft. Amen? Es gibt nicht die Kirche von morgen, es gibt nur die Kirche von heute. Es gibt nicht die Kirche von gestern, irgendwie der Alten oder so. Nein, es gibt nur die Kirche von heute. Wir sind eine Erweckungsgeneration und wir sind eine Generation, die dazu berufen ist, den Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Amen? Lasst uns keine Zeit verschwenden, der Herr will seine Geschichte durch dich und durch mich schreiben. Und ihr Lieben, ich will das nochmal dafür sensibilisieren, ihr Lieben, auf allen möglichen Kontinenten, in allen möglichen Ländern wird darüber gesprochen, was Gott gerade in München macht. Auch so im Rahmen der Revival Nights etc., diese ganze Einheitsbewegung und so weiter. Wir leben hier, wir sind mittendrin, deshalb nehmen wir das oftmals vielleicht für selbstverständlich, ist es aber nicht. Ihr Lieben, Gott vertraut uns gerade extrem viel an, was hier gerade passiert, auch dass wir so eine junge Gemeinde sind und jetzt schon da so viel in Bewegung ist, das ist nicht normal, das ist nicht selbstverständlich. Wir dürfen ernten mit Freuden, wo jahrzehntelang unter Tränen gesät wurde. Wir dürfen auf den Schultern unserer Väter und Mütter in dieser Stadt stehen und es ist unsere Verantwortung, treu mit dieser Verantwortung umzugehen. Wer hat das, das war noch ein Gedanke, den ich auch mit euch teilen wollte, wer hat das Gleichnis von den Dienern und den Talenten vor Augen? Ja, hier die zwei, drei, sonst irgendjemand? Ja, okay, also kurz gefasst, da lässt jemand seine Diener zu sich holen und gibt ihnen jeweils Talente, also es war eine große Geldeinheit, das heißt, er gibt ihnen Geld und sagt, hey, geht damit gut um, beziehungsweise diese Diener sollen das halt verwalten während seiner Abwesenheit. Und dann kommt er wieder und dann rechnet er eben mit den Dienern ab und ein paar haben das richtig gut verwaltet und einer hat gefaulenzt und hat sein Talent, hat seine Gaben oder beziehungsweise hat sein Geld eben vergraben. Also er hat sich mal zur Bank gebracht, damit es Zinsen gibt oder so, geschweige denn hat er irgendwie ein Business aufgebaut oder sowas, sondern der hat es einfach vergraben und gefaulenzt. Als der Herr dann wiederkommt, ist er richtig streng zu diesem Diener. Also wirklich so, dass du fast schon vielleicht erschrickst und dir so denkst, boah, okay, krass, schon eine echt krasse Ansage, weil er sagt dann unter anderem zu ihm so, du fauler und böser Knecht. Und okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber faul checkt man ja erstmal sofort so, okay, der hat halt irgendwie nichts damit gemacht, der hat damit nicht gewirtschaftet, der hat es nicht multipliziert, der hat nichts für den Herrn damit gemacht, okay, faul, I get it. Aber er hat ja nicht mal was verloren oder so davon, okay, warum ist er jetzt böse, nur weil er es nicht multipliziert hat? Lass mich dir erklären. Stell dir mal vor, du musst jetzt mal irgendwie für 3 Jahre weg und, nehmen wir mal Christiani. Schau mal, stellt euch mal Christiani vor, ihr Mann muss mal für 3 Jahre weg und gibt dann seinen Diener den Auftrag, hey, ich lasse euch jetzt 100.000 Euro da und ihr müsst das verwalten, multiplizieren etc., um meine Frau und meine Kinder zu versorgen, bis ich wiederkomme. Alright. Dann kommt ihr Mann zurück und Christiane und ihre beiden Töchter sind unterernährt oder sogar verhungert, weil der Typ einfach gefaulenzt hat. Okay, der Typ war faul, aber jetzt macht Sinn, warum er auch böse war, oder? Okay, was heißt das jetzt für uns? Der König, Herr Jesus Christus, er hat seine Braut hier zurückgelassen und seinen Dienern, dir und mir, den Auftrag gegeben, uns um seine Braut zu kümmern. Wir lieben den Herrn, indem wir seine Schafe nähren. Amen. Dazu hat er uns Gaben gegeben, Talente gegeben, Ressourcen gegeben. Er sagt ja nicht einfach so, macht jetzt einfach mal, erfüllt den Missionsauftrag, kümmert euch um meine Braut, um meine Kinder, aber schaut selber. Nein, er hat uns Sachen anvertraut. Und wir sollen die gut verwalten, wir sollen die multiplizieren, wir sollen jetzt damit wirtschaften. Und irgendwann wird abgerechnet, irgendwann wird der Herr wiederkommen und dann müssen wir uns dafür rechtfertigen, wie wir damit umgegangen sind, was er uns anvertraut hat. Wir wollen doch alle hören, hey, mein guter, mein treuer Diener, das hast du gut gemacht, du hast dich gut um meine Braut gekümmert, das, was ich dir anvertraut habe. Und jeder hat andere Kapazitäten, jedem ist was anderes anvertraut. Aber uns in Deutschland ist extrem viel anvertraut. Wir wollen doch alle hören, hey, das hast du richtig gut gemacht, komm ein in mein Reich, so, lass uns feiern. Keiner will von uns hören, du böser Knecht. Weil, ihr Lieben, die Sache ist, auf der anderen Seite deiner Faulheit bleiben Menschen gekettet. Wird die Braut Jesu nicht erbaut, nicht gestärkt, empfängt Jesus nicht den Lohn für sein Leiden. Auf der anderen Seite deiner Faulheit gehen Menschen in die Hölle. Sterben Menschen. Versteht ihr? Also wenn wir auf unseren Händen rumsitzen und einfach nur chillen, bleiben Menschen krank. Versteht ihr? Also das ist, deshalb ist es böse. Das ist böse. Also wenn wir faulenzen oder, keine Ahnung, unsere Gaben nur für uns einsetzen und im Egoismus handeln, das ist böse. Weil das ist nicht nur so, dass da halt irgendwie, keine Ahnung, du vielleicht ein bisschen Abenteuer verpasst in diesem Leben, sondern andere Menschen sterben und bleiben krank geistlich oder auch physisch etc. Und Christus wird nicht so verherrlicht, wie es sein soll, wie es seinem Willen entspricht. Macht es Sinn? Ihr Lieben, wir haben letztes Mal ich habe letztes Mal angefangen, über Heiligkeit zu predigen, und ich werde jetzt einfach noch ein paar Minuten weitermachen, dann gehen wir einfach nochmal in die Ministry-Zeit so und genau. Aber das Ding ist, es ist gar kein Stress, weil ganz ehrlich, ich könnte jetzt jeden Sonntag über Heiligkeit predigen. Ich habe keinen Stress, jetzt irgendwie mit einer bestimmten Predigtreihe durchzukommen oder so, weil das Wort Gottes ist unerschöpflich und man kann nie genug über Christus reden. Das ist ein Schatz, der niemals erschöpft ist. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass Heiligkeit das ist, wozu wir berufen sind, weil wir sind zur Heiligkeit berufen, weil wir zur Gemeinschaft mit dem Heiligen berufen sind. Amen. Und heilig zu leben bedeutet nicht, ein Leben voller Zwänge oder sowas zu leben, sondern heilig zu leben bedeutet, ein Leben voller Freiheit zu leben. Heiligkeit bedeutet, in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Heiligen zu leben. Und in der Gegenwart Gottes finden wir alles, was wir brauchen, wonach sich unsere Seele sehnt. Vor seinem Angesicht finden wir Füllen von Freuden, heißt es im Psalm. In seiner Gegenwart finden wir wahre Freiheit, denn da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und die Gegenwart Gottes hier auf Erden hat einen Namen, und dieser Name lautet, leider nicht, Heiliger Geist, dankeschön. Also wenn man es jetzt streng nimmt, weil der Vater und der Sohn sind gerade im Himmel und hier auf Erden ist der Heilige Geist, und die Gegenwart Gottes ist nicht irgendwie so eine wabernde Wolke oder so, sondern die heilige Gegenwart Gottes, in der wir Frieden, Freude, Wahrheit, Freiheit finden, ist der Heilige Geist, ist eine Person. Und wir sind für Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist berufen. Und wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass das der Grund ist, warum Christus am Kreuz gestorben ist. Christus gestorben, damit wir eben keine Sünder mehr sind, sondern wieder Heilige sind, die jetzt wieder Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit ihm haben können, weil unsere Sünde hat uns von dem Heiligen getrennt. Weil die heilige Gegenwart Gottes kann nicht mit unserer Sünde koexistieren. Und deshalb ist Christus gekommen, ist Mensch geworden, um sein Blut für uns zu vergießen und uns ein für alle Mal von all unserer Schuld und all unserer Sünde reinzuwaschen. Amen. Und ich werde einfach anknüpfen, wo ich letztes Mal aufgehört hatte. Jö. Und irgendwann werde ich da weitermachen. Ihr Lieben, heilig zu leben, und hör dir gerne den ersten Teil der Predigt an zur Heiligkeit von letzter Woche. Ich werde jetzt einfach mit diesem nächsten Punkt hier weitermachen. Heilig zu leben bedeutet, Jesus zu lieben. Heilig zu leben bedeutet, Jesus zu lieben. Denn der Herr spricht in Johannes 14, 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Liebe sieht nach etwas aus, Liebe ist bemessbar. Versteht ihr, es ist leicht zu sagen, ich liebe den Herrn, aber ob du den Herrn liebst, das sieht nach etwas aus. Das sieht nach einem heiligen Lebenswandel aus. Bei Heiligkeit geht es nicht nur darum, irgendwelche Regeln einzuhalten, Heiligkeit ist kein Selbstzweck, sondern bei Heiligkeit geht es um Jesus. Jesus ist das Ziel. It's all about the Lord. Es geht darum, Jesus zu lieben und ihn zu ehren. Heilig zu leben, also Gottes Gebote zu halten, ist ein essentieller Schlüssel für tiefe, innige Gemeinschaft, für tiefe Intimität mit dem Herrn Jesus Christus. Es gibt keine Intimität mit unserem Schöpfer, ohne ein heiliges Leben zu führen. Du kannst nicht wie ein Gesetzloser leben. Es bringt nichts zu sagen, ich liebe Jesus, und dann wie ein Gottloser zu leben. Nein, um mit Christus in tiefer, inniger Gemeinschaft zu leben, ist ein heiliger Lebenswandel notwendig. Und die gute Nachricht ist, der Herr schenkt uns durch seinen Heiligen Geist auch die Kraft, ein heiliges Leben zu führen. Und ich werde auch bei Gelegenheit auch einfach ganz praktisch darüber sprechen, wie wir letztendlich ein heiliges Leben führen können. Aber lass uns vielleicht kurz ein paar Bibelstellen aufschlagen, damit wir uns darüber klar werden, dass Heiligung, und wenn du dich fragst, was der Unterschied zwischen Heiligkeit und Heiligung und so Rechtfertigung ist, dann hör die Predigt von letztem Mal an. Heiligung ist ist ein essentieller Schlüssel dafür, dass wir in unserer Berufung leben, die nämlich darin besteht, in dieser innigen Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Lass uns vielleicht mal aufschlagen, Psalm 15. Psalm 15. Ich will dich ermutigen, die gesamte Schrift zu studieren, denn die gesamte Schrift spricht von wem? Von Christus. Die gesamte Schrift offenbart Christus. Die gesamte Schrift ruft in einer Stimme, in der Stimme des einen Geistes, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Es ist nicht das Alte Testament in dem Sinne, dass es veraltet und überfällig und irrelevant ist. Nein, es ist einfach nur der erste Teil. Und im Psalm 15, da heißt es, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? In anderen Worten, wer darf in deiner Gegenwart bleiben? Wer darf tiefe Gemeinschaft mit dir haben? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Gibt es hier irgendjemand, der auf dem Berg Zion wohnen will? Der Zion, versteht ihr? Gibt es hier irgendjemand, der vor dem Angesicht Gottes leben will bis in alle Ewigkeit? Gibt es hier irgendjemand, der sich nach ewigem Leben sehnt? Weil Christus zu kennen ist das ewige Leben. Gibt es hier irgendjemand, der sich danach sehnt, Christus zu kennen mit allem, was er ist, mit allem, was er hat? Das ist hier die Frage. Wer darf in dieser Berufung leben? Wer darf dieses Leben im Überfluss genießen? Wer darf in Gottes Gegenwart verweilen, alle Tage seines Lebens? Wer darf auf den Berg des Herrn steigen, auf den Berg Zion steigen und das Angesicht Gottes schauen, vor dem wir Freude, Friede und Freiheit finden? Und jetzt kommt hier direkt die Antwort. Wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt, und die Wahrheit redet von Herzen. Wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge. Wer seinem Nächsten nichts Böses tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Wer, wenn er etwas zu seinem Schaden geschworen hat, es dennoch hält. Wer sein Geld nicht um Wucherzinsen gibt und keine Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen. Wer dies tut, der wird ewiglich nicht wanken. Ewiglich nicht zu wanken bedeutet, auf dem festen Felsen gegründet zu sein für ihn. Und der feste Felsen ist Jesus Christus. Das heißt in anderen Worten, wer darf auf dem heiligen Berg wohnen? Derjenige, der ein heiliges Leben lebt. Weil die letzten Verse, die wir gelesen haben, die beschreiben einfach konkret, wie ein heiliges Leben aussieht. Amen? Alright. Psalm 24. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Das ist jetzt schon wieder diese Frage. Wer darf in tiefer Gemeinschaft mit Gott leben? Wer darf auf Zion hinaufsteigen und ihn schauen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Und jetzt kommt wieder die Antwort. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Amen. Vielleicht fragst du dich gerade so, hey, warte. Ich dachte, wir verdienen uns nichts. Ja. Wir verdienen uns nichts. Es geht nicht darum, dass wir jetzt uns irgendwie ganz hart anstrengen und verkrampfen und so und irgendwie versuchen uns jetzt Gottes Gegenwart, Intimität mit ihm zu verdienen. Darum geht es nicht. Nein, wir sind reingewaschen durch das Blut Christi. Und das Blut Christi, es ist reine Gnade. Wir werden gerechtfertigt, wir werden heilig gesprochen durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, durch unseren Glauben, aufgrund seiner Gnade, durch unseren Glauben. Dadurch sind wir gerettet, dadurch haben wir Zugang in die Gegenwart Gottes. Das ist Rechtfertigung, dass du ein Heiliger bist. Wovon wir jetzt hier gerade sprechen, ist Heiligung. Ich habe es letzte Woche schon erklärt, ich sage es jetzt einfach trotzdem nochmal, damit es einfach wirklich, um sicher zu gehen, dass jetzt keiner denkt, dass wir gesetzlich sind, weil Gesetzlichkeit ist ein Fluch, damit haben wir nichts zu tun, damit wollen wir nichts zu tun haben, das werden wir mit aller Kraft immer bekämpfen. Aber die Bibel spricht eben ganz klar davon, dass wir uns heiligen sollen. was bedeutet jetzt Heiligung? Schau mal, aufgrund der Gnade Gottes, durch deinen Glauben, wirst du heilig gesprochen, wirst du gerechtfertigt, das ist ab sofort deine Identität. Du lässt dich taufen, du bist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, du bist kein Sünder mehr, du bist ein Heiliger. Amen? Sehr gut, haben wir uns letztens ganz genau angeschaut. Trotzdem musst du im Laufe deines Lebens immer mehr anfangen, deine heilige Identität zu verinnerlichen, zu glauben und dementsprechend zu wandeln. Weil wer hat schon bemerkt, okay, du hast dich taufen lassen, aber du bist nicht plötzlich perfekt geworden. Du hast immer noch Struggles, du hast immer noch eine Begierde, du hast immer noch ein Fleisch, das du jeden Tag aufs Neue kreuzigen und töten musst. Christus spricht, wer mein Jünger sein möchte, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich und der folge mir nach. Das ist Heiligung. Heiligung, sich zu heiligen, bedeutet, dass du jeden Tag aufs Neue sagst, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Ich werde nicht wie mein altes Ich leben, ich werde nicht in meiner alten, toten, sündigen Natur leben, ich werde nicht einfach meinen Trieben und fleischlichen Lüsten und Begierden freien Lauf lassen, sondern ich werde meiner heiligen Identität entsprechend handeln und wandeln, damit Christus in mir und durch mich verherrlicht wird. Das ist Heiligung, dass du jeden Tag heiliger lebst, deiner heiligen Identität entsprechend wandelst. Macht das Sinn? Weil, dass du gerechtfertigt wirst, dass zwischen dir und Gott jetzt alles okay ist und dass du dich überhaupt heiligen kannst, das ist ein Moment. Du nimmst dieses Werk vom Kreuz im Glauben an, du lässt dich taufen und das ist schlagartig, bist du kein Sünder mehr, sondern du bist ein Sohn, du bist eine Tochter, du bist ein Kind Gottes, du darfst aber Vater rufen und du hast freien Zugang zu Gott. Dass du dich heiligst, dass du Christus jeden Tag ähnlicher wirst, dass du jeden Tag mehr denkst wie er, mehr handelst wie er, mehr liebst wie er, dass du jeden Tag weniger sündigst und heiliger lebst, das ist ein lebenslanger Prozess, der erst auf der anderen Seite der Ewigkeit vollkommen abgeschlossen sein wird. Macht das Sinn? Du bist heute hoffentlich heiliger und Jesus ähnlicher, wie noch vor 3 Jahren, als du dich bekehrt hast. Macht das Sinn? Okay, ohne Heiligung, ohne dass wir uns auf diesen Prozess einlassen, ohne dass wir tagtäglich uns selbst verleugnen, unser Kreuz auf uns nehmen, sagen, nein, ich lasse Sünde hinter mir und ich folge Christus nach. Ohne Heiligung gibt es keine Intimität mit Gott. Weil du kannst nicht sagen, ja, ich nehme das Werk vom Kreuz an und bat trotzdem meiner Sünde weiter. Der Herr hat keine Intimität mit Huren. Was meine ich damit? Unser Bräutigam hat keine Intimität mit uns, wenn wir sagen, ja, wenn wir mit unseren Lippen vielleicht sagen, so, ja, ich glaube an dich und ich finde dich toll und so, aber das nicht zum Ausdruck bringen, indem wir das auch ernst nehmen, dass er für uns gestorben ist. Wenn wir nicht unser Kreuz auf uns nehmen. Heiligung ist ein Ausdruck von Liebe. Bei Heiligung geht es um Liebe, es geht nicht um Werksgerechtigkeit, das ist alles so Quatsch und Müll, wo der Teufel Sachen durcheinander bringen will, um uns unserer Intimität zu berauben. Bei Heiligung geht es um Intimität. Bei Heiligung geht es darum, dass du Müll hinter dir lässt, dass du Sünde hinter dir lässt, dass du irgendwelche Habits und irgendwelche Patterns, irgendwelche Muster in deinem Leben hinter dir lässt, die dich daran hindern, in der Fülle, in der Intimität mit Christus zu leben, zu der du berufen bist, für die Christus gestorben ist. Macht das Sinn? Schau mal, du lässt dich taufen, du merkst, ich bin ein Sünder, ich brauche einen Retter, ich gehe in die Hölle. Ich brauche Christus, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit Christus. Ich brauche ewiges Leben. Du nimmst das Werk vom Kreuz für dich an, du lässt dich taufen, du bekennst Jesus Christus als deinen Herrn und als deinen Retter, weil es reicht nicht nur an Gott zu glauben. Wir leben in so einer sehr atheistischen Welt, wo viele denken, ja, ich glaube an Gott, jeder glaubt an Gott, wir glauben an Gott, so, ja, wir sind Christen. Nein, nicht wer glaubt, dass es Gott gibt, ist ein Christ. Wer seinen Glauben in Christus legt, wer sein Vertrauen, seine ganze Hoffnung in Christus hineinlegt, der ist Christ, der hat ewiges Leben, der hat Gemeinschaft mit Gott. Wer Christus als seinen Herrn bekennt und das auch lebt, der ist Christ. Weil ich sage euch was, der Teufel glaubt mehr als wir alle zusammen, dass es Gott gibt. Aber der Teufel ist alles andere als ein Nachfolger Christi. Der Teufel glaubt, dass es Gott gibt, und er fürchtet sich und er zittert bei dem Gedanken. Der Unterschied zwischen dem Teufel und dir und mir ist, dass wir sagen, Christus, es gibt nicht nur einen Gott und der heißt Jesus Christus, sondern er ist Herr. Und ich werde nicht sein wie der Satan, der sich in Stolz erhebt und sich über Gott erheben will, sondern ich bin ein Nachahmer Christi. Und Christus, er hat die Herrlichkeit verlassen und es hat sich erniedrigt. Ich werde mich erniedrigen, ich werde Christus nachahmen. Ich werde nicht egoistisch handeln, sondern selbstlos handeln. Ich werde mich selbst verleugnen, ich werde mein Kreuz auf mich nehmen, so wie Christus es mir vorgelebt hat. Denn darin steckt das ewige Leben. Wer sich selbst verliert, der findet das ewige Leben in ihm. Und bei Heiligung geht es eben darum, dass wir nicht eben so ein ehrbrecherisches Volk sind, die quasi sagen so, ja, schau mal, zum Beispiel, du lässt dich taufen, sagst, ich brauche einen Retter und so, dein Leben ist eine Katastrophe und so, und du weißt es selber. Aber anstatt dann, und von manchen Sachen befreit dich Christus vielleicht sofort, dass er dich vielleicht heilt, dass er vielleicht sogar irgendwelche Konsequenzen von deiner Sünde wegnimmt, vielleicht irgendwelche Krankheiten oder so, die durch einen massiven Drogenkonsum gekommen sind oder was auch immer. Aber es gibt vielleicht immer noch Sachen in deinem Leben, wo du halt Christus ähnlicher werden musst. Wir alle müssen Christus ähnlicher werden. Wenn du glaubst, du musst nicht Buße tun jeden Tag aufs Neue, dann musst du Buße tun, weil du stolz bist anscheinend und verblendet. Nein, wir müssen uns alle heiligen. Wir haben alle unendliches Potenzial, Christus ähnlicher zu werden, oder? In unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln, in unserem Lieben. Okay, angenommen, du hast so diese sündige, fleischliche Angewohnheit, immer zu lügen. Oder halt einfach, du kämpfst mit Lust, diese fleischliche Lust einfach, dass du deine Augen nicht unter Kontrolle hast und so weiter und deine Gedanken. Es hat doch nichts mit Liebe zu tun, zu sagen, ja, ich glaube an Gott, ich lasse mich taufen, aber nee, ich halte an Sünde fest. Ich schaue eigentlich ganz gerne Pornos. Wie willst du Intimität mit Gott haben, wenn du eben nicht dran arbeitest, so diese sündigen Habits hinter dir zu lassen? Weil wir haben doch gerade gelesen, Intimität für Gott ist, es gibt keine Intimität mit Gott ohne Heiligkeit. Heiligkeit ist ein Ausdruck von Liebe. Sich zu heiligen bedeutet, Jesus, ich will mehr von dir, ich brauche mehr von dir. Befreie mich, erbarme dich über mich. Ich will diese sündigen Habits in meinem Leben, ich will die nicht haben, weil ich will mehr von dir. Diese Dinge, die wollen mich von dir wegtreiben, aber ich will mehr von dir. Ich will nicht lügen, ich will nicht lästern, ich will meine Zunge nicht dem Teufel leihen, weil der Teufel ist der Vater der Lügen. Jedes Mal, wenn du lügst, jedes Mal, wenn du lästerst, jedes Mal, wenn du fluchst, benutzt du deine Zunge und leihst du deine Zunge dem Teufel. Deshalb, wenn du hier irgendjemanden in der Gemeinde findest, der über andere Gemeinden lästert, der über seine Geschwister lästert, dann sag ihm, hör auf damit. Weil wir geben hier nicht dem Teufel Raum, sondern wir geben Gott Raum. Deine Stimme, deine Zunge ist dazu berufen, Leben, Geist, Weisheit, Wahrheit und Leben zu verkündigen und auszusprechen. Identität auszusprechen und nicht Identität zu zerstören. Und ich will nochmal was sagen, weil hier geht es um kulturelle Dinge. Manchmal sind, keine Ahnung, diese woke Gesellschaft immer so, jede Kultur ist toll. Nein, es gibt Sachen in jeder menschlichen Kultur, die von Gott sind, und es gibt Sachen in jeder menschlichen Kultur, die vom Teufel sind. Und wir müssen anfangen zu lernen, zu differenzieren und zu verstehen, was matcht mit himmlischer Kultur und was nicht. Und wo, zum Beispiel, ganz ehrlich, wenn es Teil einer Kultur ist, Witchcraft zu betreiben, dann wollen wir damit nichts zu tun haben. Und wenn es Teil deiner Kultur ist, dich gegenseitig zu beleidigen und dich gegenseitig wirklich auf beleidigendem Niveau zu verarschen, also vergib mir, sich übereinander lustig zu machen, dann kick it out of your vocabulary. Deine Zunge ist nicht dazu berufen, Tod und irgendwelchen Nonsens über andere. Wir werden uns für jedes unnütze Wort rechtfertigen müssen, das über unsere Zungen kommt. Deshalb hör auf, Quatsch zu erzählen und fang an, das Wort Gottes zu verkündigen. Alles, was wir sprechen, soll erbaulich, soll ermutigend sein. Amen. Weil alles, was der Vater spricht und denkt und sagt und tut, ist erbaulich, ist ermutigend. Lass uns sein wie Christus. Das heißt, wenn wir uns heiligen, dann geht es darum, dass wir sagen, ich will nicht so leben, wie es meiner alten, toten, sündigen Natur entspricht, für die Christus gestorben ist, damit ich frei davon sein kann, sondern ich will dich verherrlichen, indem ich das ernst nehme, was du für mich am Kreuz getan hast. Wir treten das Kreuz mit Füßen, wenn wir sagen, ja, Christus hat mich zwar erlöst und er hat alles dafür gegeben, um mich von Sünde frei zu machen, aber ich bade einfach trotzdem willentlich, bewusst in meiner Sünde weiter. Nein, wir können nicht einfach so weitermachen wie bisher. Wenn wir uns taufen lassen, wir müssen uns auf diesen Prozess einlassen. Und ja, wir werden stolpern. Wenn du früher die ganze Zeit gelogen hast, kann sein, dass du damit kämpfst. Wenn du mega mit Lust gekämpft hast, es kann sein, dass du immer noch damit kämpfen wirst, dass du echt dein Kreuz auf dich nehmen musst, dass du dich kreuzigen musst. Und es kann sein, dass du mal fällst, aber dann steh auf. Der Gerechte steht immer wieder auf. Wir fallen hin und wir stehen wieder auf. Das ist, was uns ausmacht. Wir sind nicht perfekt, aber wir stehen immer wieder auf. Wir tun immer wieder Buße. Wir bekennen unsere Sünde und unser Vater vergibt uns unsere Schuld. Amen. Und wir heiligen uns, weil wir Gott lieben. Sondern wir akzeptieren nicht einfach, dass wir, ich bin halt so. Das ist die blödeste Lüge und dümmste Ausrede, sich nicht zu heiligen. Ich bin halt so. Oder ich bin halt temperamentvoll, deshalb raste ich immer aus und bin Choleriker. Nein, Mann, raff dich einfach. Die Frucht des Geistes ist Selbstbeherrschung. Wir müssen aufhören mit diesen angeblichen Ausreden und heiligen Ausreden und keine Ahnung. Weil ich vorhin über Verwalterschaft und Fleiß und harte Arbeit gesprochen habe. Oder et labora, Leute. Ja, Shalom, Ruhe, aber Arbeit ist eine Idee Gottes. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Faulenzen ist nicht okay. Ist böse. Wir müssen aufhören, irgendwelche heiligen Ausreden zu finden für unsere Faulheit. Ja, ich bin halt eine Maria. Was redest du? Eine Maria wird doch aus Liebe viel mehr arbeiten für den Herrn, als eine Martha es jemals könnte. Weil sie tut sich aus ihrer eigenen Kraft, sondern aus der Intimität mit Christus heraus. Okay, ich mache heute mal langsam einen Cut. Das heißt, sich zu heiligen. Komm, ich lese noch 1, 2 Bibelstellen vor und dann gebe ich dann hier mal weiter. Lernen wir was? Lernen wir was? Okay. Macht es Sinn, dass Heiligung, dass es dabei um Liebe geht, dass wir Christus ehren möchten, dass wir sein Werk vom Kreuz ehren möchten, dass wir ihn, Leute, wir verherrlichen Christus, indem wir seine Gegenwart genießen. Und um seine Gegenwart zu genießen, müssen wir uns heiligen. Und ihr Lieben, sich zu heiligen bedeutet nicht jetzt irgendwie so ein Joch auf sich zu nehmen und sich zu verkrampft irgendwie so. Nein! Nein, Leute, darum geht's nicht. Kann jemand kurz, Nathalie, kannst du es bitte kurz raussuchen? Walk out your salvation with fear and trembling aus Philippa. Kann jemand das kurz googeln, raussuchen? Ja, weil ich will es richtig vorlesen, ich will es nicht so random zitieren. Heiligung ist ein Ausdruck von Liebe. Heiligung ist ein Ausdruck der Sehnsucht zum Heiligen. Heiligung ist ein Ausdruck davon, dass wir uns nach mehr von Gott ausstrecken. Heiligung ist ein Ausdruck von Anbetung, von Lobpreis. Hebräer 12, 14, da heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und, wer weiß es? Der Heiligung. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung. Und wie geht der Satz weiter? Wegen dem Thema Intimität, Heiligung ist ein Schlüssel zur Intimität. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und ihr Lieben, wie gesagt, es geht nicht um Werksgerechtigkeit, es geht nicht um Gesetzlichkeit, weil du kannst dich nur durch die Gnade Gottes heiligen. Du kannst nur durch die Hilfe des Heiligen Geistes dich heiligen. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt irgendwas verdienst. Nein, du hast durch Gnade empfangen und aus dieser Gnade heraus fängst du an, heilig zu leben. Und das ist Heiligung. Aus der Gnade Gottes heraus, daraus, dass du verstehst, dass du gerechtfertigt bist, dass du ein Heiliger bist. Dadurch fängst du an, immer heiliger zu leben, dich zu heiligen. Du heiligst dich nicht, um gerechtfertigt zu werden, sondern du heiligst dich, weil du gerechtfertigt bist. Amen? Hat jemand Philippa? Ja, hast du es hier?
Philipper 2, Abvers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte, über dem Opfer und dem priesterlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Gleicherweise sollt auch ihr froh sein und euch mit mir freuen.
Herzlichen Dank, darf ich? Welcher Vers war das? Vielen Dank. Dankeschön. Also, Philipper 2, 12. Darum, meine Geliebten, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Hier steht nicht, verdient euch eure Rettung mit Furcht und Zittern. Nein, wir sind gerettet aufgrund seiner Gnade durch den Glauben. Amen. Und weil wir gerettet sind, aufgrund seiner Gnade, sollen wir jetzt mit Furcht und Zittern, voller Ehrfurcht, versteht ihr? Voller Ernsthaftigkeit, unserer heiligen Identität entsprechend mehr und mehr leben. Uns immer mehr danach ausstrecken, heilig zu leben, heilig zu wandeln, in dieser tiefen Intimität mit Christus zu leben. Ich sag's nochmal, um das wirklich klarzustellen. Wir heiligen uns nicht, um Errettung zu empfangen, sondern weil wir gerettet sind, heiligen wir uns. Amen? Damit Christus verherrlicht wird. Lies das zu Hause nochmal nach. Philipper 2, Abvers 12. Hier, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Halleluja. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen, heißt es in Hebräer 12. Den Herrn zu sehen, da geht es um Intimität, da geht es um die Fülle des Lebens. Eine letzte Stelle, Matthäus 5, Vers 8, kannst gerne mit aufschlagen, Bergpredigt. Sigi, würdest du was ausmachen, vielleicht schon mal an die Kies zu gehen? Sigi? Ach, danke. Ja, vielen, vielen Dank. Applaus an Sigi. Ihr Lieben, wenn wir eine Gemeinde sein wollen, die das mit Maranatha ernst meint, dann müssen wir uns heiligen. Der Herr wird für eine heilige Braut wiederkommen. Intimität sieht danach aus, dass wir uns heiligen. Matthäus 5, 8. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen.